der Seehofer einen Verstand verloren? Kann das sein? Der redet doch nur noch Quatsch.
Verloren?
Ja, der hat früher so einen ganz...
Hat er
ganz
ihn?
Ja, der hat früher so einen vergleichsweise gefassten Eindruck gemacht immer. Und irgendwie in den letzten Monaten sabbelt der nur noch Mist. Das ist total irre. Da muss doch mal ein Arzt, kann da nicht mal ein Psychiater hin? Und mal gucken, ich kann ihm auch zeigen, wo der wohnt.
Das kann man ja auch über Twitter organisieren.
Ich weiß, wo Horst Seehofer wohnt.
Impressive.
Ha. So. Dafür ist das gedacht. Jetzt habe ich es verstanden.
Genau.
Horst Seehofer, super.
Komfort Nummer 242, 27C3. Hallo und herzlich willkommen zum 242. Komfort. Der ganz überraschend jetzt dann doch noch nicht der Jahresrückblick ist. Da hatte ich auch nicht mit gerechnet, gebe ich ja zu. Sondern sich mit zwei Vorträgen vom 27. Chaos Communication Kongress befasst. Der stattfindet vom 27. bis 30. Dezember. Die zwei Vorträge, die ich mir da geschnappt habe, sind beide am 27. gewesen, weil macht ja sonst irgendwie nur begrenzt Sinn, wenn ich erst am 30. anfange, einen Podcast zu backen. Und nachdem ich ja nun nicht in Berlin war, wie in den letzten Jahren, kann ich da also auch nicht mit Live-Aufnahmen direkt vor Ort dienen. Hab aber dafür es geschafft, mir sind in die Finger gefallen zwei Stream-Dumps, weil die offiziellen Aufzeichnungen auch noch ein bisschen auf sich warten lassen. Und die habe ich dann noch so ein bisschen aufgehübscht. Und vor allen Dingen mir eben die zwei interessantesten Vorträge rausgesucht. Ich hoffe doch, es gefällt. Und was ihr euch jetzt anhören könnt, wenn ihr hier einfach weiterhört, das ist dann Teil 3 vom zweiten Talk, den ich mir da rausgesucht habe. Die Fragen und Antworten, die Q&A, die sind dann zugegeben keine halbe Stunde lang, sondern nur 19 Minuten 10. Aber ich hätte dann noch ein bisschen Stille vom Stream am Ende dran lassen können, um dann auf die halbe Stunde zu kommen. Ist ja letztlich eh nicht so wichtig. Ja, da gibt's dann auch ein paar Fragen und also mindestens eine Stimme kam mir auch ganz dumpf bekannt vor. Naja, genau genommen kamen mir zwei Stimmen bekannt vor. Maha, der ja auch namentlich begrüßt wird. Und dann hat er auch ein ehemaliger Bundestagsabgeordneter, ich glaube er heißt Haus, sich gemeldet. Ja, hat er ja auch recht. Und gefolgt, ach nee, das sage ich euch dann noch gleich. Schlimm, wenn das Gehirn noch nicht wach ist. Seht ihr mal, Insufficient Coffee Error, jetzt heißt es ja mal wirklich so. Also viel Spaß mit den Fragen und Antworten von Alva.
Ja, also wer Fragen hat, bitte geht nach rechts und links an die Mikrofone. Und ich würde sagen, wir fangen mit den Fragen aus dem Internet an.
Ja, David aus Berlin lässt eine Mitteilung mitgeben bezüglich deines Wettbewerbs, den du ausgerufen hast. Eine Bitte, die ominöse Netzgemeinschaft verwendet schon die Qualitätsmedien zu Genüge. Er würde Netznutzer vorschlagen, denn im Netz repräsentieren sich längst eine ganz normale Gesellschaftsdurchschnitt.
Jetzt habe ich dich erkannt, wo du bist. Ja, Netznutzer gefällt mir auch sehr gut. Haben wir, glaube ich, auch gelegentlich mal verwendet oder irgendwie sowas. Oder aktive Internetnutzer. Aber es ist irgendwie noch nicht so richtig, es ist noch nicht so der Brüller. Ne? Netznutzer geht aber schon auf jeden Fall in die richtige Richtung, ja. Ich glaube, da kommt gleich die nächste Meldung vom Experten dazu.
Ja, also ich hatte das ja schon, also Maha hier, ich hatte das ja schon mal gesagt, wir brauchen eigentlich oder wir sollten eben kein Wort benutzen, denn dieses Wort dient natürlich dazu, auch gewisse, also uns abzuwerten. Es ist tatsächlich so, dass es Internetausdrucker gibt. Die kann man daran erkennen, dass sie das Internet ausdrucken. Das ist klar, ein Kriterium. Aber die andere Seite, also die Internetnutzer, die sind keine verschworene Gemeinschaft. Das wird nur so hingestellt. Das kann man wirklich gut vergleichen mit dem Telefon. Und niemand sagt, die Telefon-Community. Ne? Also es ist einfach normal, das Internet zu nutzen.
Ja, Ja, du hast vollkommen recht. Und jetzt erinnere ich mich. Das ist vielleicht ein guter Kompromiss.
Ich hätte noch einen kurzen Kommentar aus dem großen Nachbarland im Westen. Während wir hier in Deutschland über Netzsperren diskutieren und es aussetzen und so weiter, wird in Frankreich von der Nationalversammlung mal kurz abends um 11 oder so vor 20 Abgeordneten ein Artikel in so einem großen Maßnahmenpaket zur inneren Sicherheit beschlossen, der vorsieht, dass das Innenministerium Sperrlisten aufstellt, geheime Sperrlisten, und die an die Provider weitergibt und so weiter und so fort. Ohne, also ich meine, in Deutschland ist ja das BKA ist ja wenigstens noch eine Justizbehörde. In Frankreich umgeht man die Justiz völlig.
Das BKA ist keine Justizbehörde, das BKA ist, gehört zur Exekutive, also ist dem Innenministerium untergeordnet. Ja. Aber du hast recht, es ist in mehreren Ländern so um uns herum, dass solche Sperrsysteme etabliert werden. Wir haben es in skandinavischen Ländern schon seit einigen Zeit. In Frankreich kam es jetzt auf, in Niederlanden ist es in Diskussion, in Belgien ist es schon aktiv, in Italien ist es aktiv und so weiter. Also es ist schon so, dass sehr viele Länder außenrum solche Sperrsysteme haben, weswegen auch die Diskussion in der EU sehr schwierig ist, weil eben sehr viele diese Sperren haben wollen. Und überall sind die Probleme, dass es geheime Sachen sind, die alle ohne großartige Kontrolle stattfinden und sehr problematisch sind. Da muss man immerhin eins sagen, das Zugangserschwerungsgesetz in Deutschland war da relativ streng, weil die Sachen geprüft und dokumentiert werden mussten und es eine Art Kommission geben sollte, die das überprüft. Wir wissen natürlich alle, dass es in der Praxis nicht wirklich eine große Hürde ist, aber immerhin sind die Hürden deutlich höher als zum Beispiel in Dänemark und in anderen Ländern, wo es häufig auch freiwillig ist. Also es ist ja so, dass häufig die Sachen nicht als Gesetz festgeschrieben wurden, sondern die Regierung macht mit den Providern irgendwelche Verträge, die dann freiwillig in Anführungsstrichen diese Sperren etablieren, so wie es auch in Deutschland ja geplant war am Anfang.
Dann hätten wir noch eine weitere Frage aus Raute 27C3 Saal 1 auf Freenode von Ansi. Die Frage wäre, hast du eigentlich schon mal mit den Leuten, von denen du die Sperrlisten bekommen hast, eigentlich auch schon mal über deine Erfolge, also dem Löschen innerhalb der 30 Minuten geredet und ihnen davon erzählt?
Nun, die Quellen der Sperrlisten sind ja nicht so direkte Wege, aber natürlich wissen die sehr viele Leute Bescheid, wie das da aussieht. Ich habe auch einen Termin beim BKA. Ich hatte die Gelegenheit mit Teilen von der SPD-Bundestagsfraktion, weil ich für die ja in der Enquete-Kommission sitze, dem BKA einen Besuch abzuerstatten. Zirke da waren die ganzen Abteilungsleiter da und da. Und das BKA sagt halt, naja, das Löschen klappt halt nicht, wir haben 40% nach einer Woche noch online. Und hat dann natürlich verschiedene Erklärungen dafür, wieso das denn woanders klappt und bei Ihnen nicht klappt. Also da wäre sicherlich es nochmal sinnvoll, ein bisschen mehr Kommunikation zu fahren. Aber das sind natürlich auch unterschiedliche Interessen. Ja, also das BKA hat eben einfach die politische Linie, dass sie solche Sperren wollen. Und dann lässt man sich auch entsprechende Begründungen dafür einfallen.
Drei Einschätzungen von dir würde mich interessieren, wobei zunächst, Alba, ich glaube, man kann dir und dem AK-Zensur gar nicht genug danken. Balz ist genannt worden, aber für den Einsatz, den ich hier geleistet habe, das war wirklich toll. Das muss man jetzt an der Stelle einfach auch mal sagen. Wir loben uns ja selbst viel zu selten. Einschätzung in die Richtung, bisschen Wasser in den Wein. Wir waren eigentlich nicht erfolgreich. Wir hatten es geschafft, im Gegensatz zu 2002, beim ersten Jugendmedienschutzstaatsvertrag des Teams in NRW, die CDU, Kraft hätte ärgern wollen und Rot-Grün, hätten natürlich auch dort die Schwarzen zugestimmt und der Jugendmedienschutzstaatsvertrag wäre durchgegangen, wie in allen Ländern, egal in welcher Konstellation sie regieren. Stark genug, es in die Öffentlichkeit zu bringen, aber noch nicht stark genug, es zu verhindern. Würde mich deine Einschätzung interessieren, was wir hier noch ein bisschen machen müssen. Beides so ist richtig. Und zweiter Punkt, da fiel mir Kurt Beck ein. Es war nicht Bertelsmann, die das erfunden haben. 1995 hat Kurt Beck es erfunden, die Sendezeiten im Internet. Man hat ihm schon damals gesagt, irgendwo auf der Welt ist immer 23 Uhr, aber das dauert lange, bis man es in der Pfalz begriffen hat. Es ist... Nächstes Jahr der Landtagswahl. Vielleicht würden wir es mal wirklich hinbringen, egal wie wir die Netzgemeinde nun bezeichnen oder nicht, da einen Wahlkampf machen, mal zu machen, neue Medien gegen einen Ministerpräsidenten. Ich glaube, das wäre die beste Lehre, die begreifen würden. Zweiter Punkt, ich glaube, es gibt auch ein Interesse daran, nicht nur bei der Musikindustrie, sondern beim BKA und bei der Presse, dass Kinderpornografie im Netz enthalten ist. Die Presse hat ein Interesse daran, weil sie nämlich ebenfalls dieselben Urheberrechtsinteresse verfolgen. Das BKA hat ein Interesse daran, weil es mit Kinderpornografie zu Stellen kommen kann, schöne Presse bekommt. Deswegen machen sie nichts dagegen. Phishing-Seiten bekommen sie sofort raus, Kinderpornografie nicht. Ich glaube hier nicht mehr an Zufälle. Ich glaube hier nicht an Zufall. Ich glaube, das ist Strategie, dass man dieses Thema, wie es die Musikindustrie auch macht, wie eine Fahne vor sich herträgt, wie eine Monstranz, um zu sagen, damit setzen wir politisch Interessen durch im Hinblick auf den Überwachungsstaat. Nur, also Frage jetzt einfach nach deiner Einschätzung. Ich finde die Enquete-Kommission richtig. Ich halte es für problematisch und ich will aber mal wissen, was du davon hältst, dass wir auch als Club mit Herrn de Maizière und anderen an einem Tisch sitzen. Bei der SPD haben wir damals die Gespräche abgebrochen, berechtigt, weil wir gesagt haben, das ist überhaupt kein Wert, weil sie sich nicht ändern. De Maizière von morgens bis abends verkündet Vorratsdatenspeicherung und Ähnliches. Und er bezieht sich darauf, mit der Netzgemeinde in Anführungszeichen in einem wunderbaren Dialog zu sein. Von diesem Kongress sollte meines Erachtens Signal ausgehen, mit dem es hier nicht mehr an einen Tisch. Mich würde deine Einschätzung interessieren.
Also zum letzten Punkt fange ich mal damit kurz an. Die Enquete-Kommission hat mit Dümer ja nichts am Hut. Das ist klar. Das eine ist der Bundestag, das andere ist die Bundesregierung. Von daher, ich kenne de Maizière auch nicht. Ich hatte weder direkt noch indirekt mit ihm Kontakt, kann also dazu sehr wenig sagen. Ich denke, es wäre schon wichtig, dass man miteinander weiter redet. Natürlich sind verschiedene Interessen da. Man kann ja auch mal verschiedene Meinungen haben. Ich meine, hallo, wir haben ja auch hier nicht zu jedem Thema eine Meinung. Und dann muss man halt schauen, wie man sich irgendwie einigen kann. Ja gut, klar, Vorratsdatenspeicherung vertritt er. Er ist jetzt da ein bisschen zurückgerudert, dass er sagt, wir wollen kürzere Fristen und wir wollen bei allem, was nicht IP-Adressen ist, höhere Hürden und so weiter. Das finde ich ist ja schon mal die richtige Richtung. Ich gehöre nicht zu der Fraktion, die sagt, IP-Adressen sind böse, müssen wir am besten irgendwas mit IP-Adressen zu machen verbieten. Aber das ist eine ganz andere Diskussion. Ich denke, da müsste man noch mal länger drüber diskutieren. Ich denke, reden ist wichtig, de Maizière kann das nicht wirklich einschätzen. Bei der Enquete-Kommission müssen wir schauen, dass das Ganze zu einem guten Ergebnis kommt. Und wir beobachten jetzt gerade, dass die Leute aus dem Netz, die Netznutzer oder die Netznutzervertreter in der Enquete-Kommission auch einfach von ihrer Arbeitskapazität sehr an ihrer Grenze sind. Da müssen wir uns neue Sachen einfallen lassen, wie wir euch irgendwie versuchen zu beteiligen. Das wird irgendwie schwierig, weil es gibt dafür ja keine Gegenleistung, noch nicht mal Lob so richtig, weil das ja dann irgendwie von uns kommt. Aber vielleicht kriegen wir irgendwas hin, dass wir da Crowdsourcing-artig was schaffen, weil sonst werden wir einfach bei der Textproduktion von den Industrielobbyisten genauso wie von der Union überrollt und können da einfach nicht mithalten. Zu Nordrhein-Westfalen. Ja, natürlich, klar. Also das hatte natürlich, es war natürlich sicher auch mit Show-Geschichte dabei. Es gibt aber da auch Leute, die den Jugendmedienschutzstaatsvertrag nicht so toll finden, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also da spielt sicherlich einiges mit rein, aber so ist es doch immer. Also wenn irgendwie ein Gesetz scheitert, dann scheitert es nicht nur an einem Punkt, sondern an mehreren Punkten. Und ohne die inhaltliche Diskussion und ohne, dass wir alle da uns dagegen gewehrt hätten, ohne dass es durch die Medien ging nochmal die letzten Wochen, wäre das sicherlich nicht passiert und die hätten es auch mit akzeptiert. Ja. Und die andere Frage war BKA. Naja gut, ich meine, wie viel Absicht dabei ist und wie viel sie wirklich nicht hinkriegen, ist die andere. Aber meistens ist es ja nie so einfach und das Böse kommt auch nicht irgendwie in Reinstform daher. Von daher muss man da sicherlich im Einzelfall immer nachschauen. Okay.
Also eine der schönsten politischen Realsatiren der letzten Jahre ist ja die derzeitige US-Außenministerium-Position zum Thema Zensur. Hilfe, Google muss sich selbst zensieren. Ja, okay, ich fresse das Mikro schon. Insbesondere die Unterstützung für Zensurumgehung in China während der Olympischen Spiele. Und jetzt ist auf einmal Vergewaltiger und Mörder und Terrorist von Interesse.
Ja. Ich glaube, wir machen mit der nächsten Frage weiter.
Ja, hallo. Und zwar ist das Problem, dass ich mit in der Diskussion mit Tanten und Kollegen schon an den Punkt gekommen bin, wo Löschen statt Sperren leider nicht funktioniert. Und zwar ist es dann, wenn die Gesetze zweier Länder kollidieren. Und da würde ich dich gerne fragen, also was die Einschätzung von Kinderpornografie geht, wenn da die Gesetze kollidieren. Da würde ich dich gerne fragen, welche Ansätze du da siehst, wie man das angehen kann.
Also wir haben in Deutschland aus meines Erachtens aus gutem Grund eine Unterscheidung zwischen Kinder- und Jugendpornografie. Kinderpornografie ist alles unter 14, also bis einschließlich 13, und Jugend ist 14 bis 17. Da kann man relativ gut unterscheiden. Also man kann durchaus unterscheiden, ob eine abgebildete Person unter 14 ist. Man hat aber Probleme zu unterscheiden, ob sie jetzt vielleicht 17, 16 oder 25 ist. Auf diese Problematik willst du wahrscheinlich hinaus. Das muss man im Einzelfall entscheiden, oder was meintest du?
Also ich meinte zum Beispiel, bei uns ist das unter 14 und ich kenne die Gesetzeslage in anderen Ländern leider nicht genau, aber ich bin der Meinung, in Japan ist es unter 12, jetzt lass es einen 13-Jährigen sein. Das ist halt dann bei uns illegal, aber in einem anderen Land nicht.
Nein, also wir haben einen weltweiten Konsens, dass dieses Zeug ja nicht nur verboten, sondern geächtet ist, auch in Japan seit einiger Zeit. Und in den meisten Ländern ist es ab unter 18. Deutschland hat da diese Abstufung, die nicht alle Länder haben. In der Regel Pornografie komplett verboten. Es gibt aber auch Länder, ja, die im Bürgerkrieg sind, ja, und die überhaupt kein funktionierendes Staatswesen haben, aber die haben auch kein funktionierendes Internet. Ich meine, das war ja die Begründung am Anfang, warum wir diese Sperren brauchen. Ja, wir können gegen die Inhalte nicht vorgehen, weil die liegen in irgendwelchen Failed States. Es gibt diesen Failed States Index mit 38 Staaten weltweit, die keine funktionierende Regierung, keinen funktionierenden Staat haben. Ja, in solchen Ländern könnte man nicht dagegen vorgehen. Das ist auch einfach Bullshit, weil in diesen Ländern liegt das Zeug nicht. Diese Länder haben andere Sorgen, als sich irgendeine Internetleitung legen zu lassen und erst recht so ein Zeug darüber zu verbreiten. Ja? Also, und selbst dann könnte man die Provider, die das wieder anbieten, mit denen auf die entsprechend Druck auszuüben. Also ich meine, wir sehen ja bei WikiLeaks, da klappt ja auch mit einmal ziemlich viel, wenn man mal ein bisschen Druck ausübt. Also diese Behauptung, wir kriegen irgendwas nicht weg, halte ich für eine Schutzbehauptung, beziehungsweise im Einzelfall, wenn jemand nicht weiß, wie er es machen soll. Oder weil er aus Gründen, dass er keine entsprechende Ermächtigung hat, weil er den Dienstweg gehen muss etc., eben nicht sofort was machen kann. Aber das sind Sachen, die kann man international vereinbaren und da entsprechend dagegen vorgehen. Das Zeug ist weltweit geächtet. Es ist nicht nur illegal, es ist geächtet.
Ich hätte noch eine Detailfrage.
Habe ich richtig verstanden, wir brauchen mehr Nerd-Lobbyisten oder Netz-Lobbyisten? Das war nur erstmal eine Verständnisfrage vorab.
Also die Unterscheidung zwischen Netz und Nerd?
Nee, ich hatte im Vortrag
insgesamt
gehört, wir brauchen mehr, ja. Und das Wort nicht klar. Sollten das Netz- oder Nerd-Lobbyisten sein?
Das kann man halten, wie man will. Ich denke, man braucht beides natürlich. Ja. Sollte jetzt nicht der pickelige Nerd aus dem Keller, der vielleicht jetzt nur noch in Codezeilen spricht, es versuchen, weil das versteht der Politiker nicht. Ja?
Also lieber Netz, ich mein, Lobbyisten.
Ja, okay. Da sollten wir natürlich, wenn man das so definieren, den Nerd schon Netznobilisten sagen. Natürlich, also es ist immer so ein zweischneidiges Schwert, wenn man sagt, Leute, geht zu eurem Politiker und macht ihm die Probleme an dem und dem Gesetz klar. Dann haben wir natürlich das Problem, wenn dann Leute hingehen, die das Problem selbst gar nicht so gut verstanden haben vielleicht oder sich nicht ausdrücken können, dass das dann gelegentlich kontraproduktiv ist. Ja, damit also, muss man halt dann auch irgendwann mal leben und die Leute lernen dann ja auch hinzu. Also ich musste auch hinzulernen, ja. Ich lerne jeden Tag hinzu. Also es ist auf jeden Fall wichtig, dass etwas passiert und dass wir nicht stumm bleiben sozusagen, weil wir sagen, es bringt ja eh nichts.
Okay, aber auf jeden Fall unabhängig davon, ob wir jetzt Netz- oder Nerd-Lobbyisten, aber mehr Lobbyismus.
Genau, wir brauchen einfach mehr Leute, die sich in die Politik einmischen.
Ja. Jetzt zeichnen sich ja Lobbys dadurch aus, dass sie meistens sehr viel Geld und sehr massive Interessen dahinter haben. Was kann denn, ich will jetzt nicht Netzgemeinde sagen, aber was können die Nutzer, die daran interessiert sind, tun?
Ja, schwierige Frage. Ich denke, das wäre mal einen eigenen Workshop wert. Also auf die Schnelle habe ich jetzt keine Patentantwort drauf. Ich denke, wir müssen uns auf jeden Fall zusammenschließen. Ich denke, wir arbeiten im AK-Zensur im Wesentlichen ganz gut zusammen, wenn es nicht gerade mal irgendwelche Einzelaktionen gibt, die irgendwie unabgesprochen sind. Aber in der Regel klappt es ganz gut. Und solche Sachen müssen einfach weiter ausgebaut werden. Und ich meine, ich sage immer, wir bräuchten eigentlich so eine Art ADAC des Internets. Also eine schlagkräftige Organisation, die finanziell super ausgestattet ist, weil sie ganz viele Mitglieder hat und ganz viele Einnahmen dadurch von ihren Mitgliedern. Das wäre natürlich toll, ja, dass man irgendwie 5 Leute hauptamtlich gut bezahlt einstellen kann, die daran arbeiten. Aber das schaffen wir halt nicht. Das kriegen wir nicht finanziert. Ja, also toll wär's, aber finanziert kriegen wir es nicht.
Ja, leider haben wir keine Zeit mehr für weitere Fragen. Ich bedanke mich sehr für den interessanten Talk. Alva Freude, gebt ihm einen herzlichen Applaus.
Ein Wort. Uns unterstützt haben, allen Leuten aus dem AK Zensur, denn irgendwie einer alleine kann das alles nicht schaffen. Also ich denke, nur zusammen und gemeinschaftlich schaffen wir es, erfolgreich zu sein. Und in dem Sinne sollten wir weiter ins nächste Jahr schauen. Danke.
So, nun aber, dann kommen wir in der Musikecke an. Zugegeben, ist ein bisschen früh, aber hey, in der Musikecke für diesen Teil sitzt mal wieder das Kraftfutter-Mischwerk, weil wenn ich schon das Album Am Ende der Kirschallee nutze, dann nutze ich das wenigstens konsequent für alle 3 Teilfolgen. Und zwar mit dem, wie völlig überraschend, 3. Teil von dem Album. Der heißt Paarfüßig, ist 6 Minuten lang und Creative Commons lizenziert. Da konnte auch keiner mit rechnen. Gefolgt ist das Ganze dann von einem Ausschnitt aus NSFW Nummer 15, wie das Intro. Holgi twittert. Ja. Und dann drohe ich erstmal damit, dass ich eventuell möglicherweise vielleicht unter Umständen vor dem Jahresrückblick doch nicht mehr noch was anderes aufnehme. Weil da ist nämlich auch gar keine Zeit mehr. Sondern als nächstes euch mit einem Jahresrückblick in den Gehörgang schleiche. Und zwar so ums Jahresende herum. Hüstel. So, und genau, dann sage ich danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so getan habt, um mich hier hören zu können. Und sag dann viel Spaß mit Paarfüßig vom Kraftfutter Mischweg und dem twitternden Holgi. Und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt. Is that what that is?
cool, ich kann jetzt in deinem Namen twittern. Das ist ja geil.
Oder? Nee, jetzt nicht hier, kein Pen-Status. Was ist denn mein Twitter?
Heugi!
Heugi!
Was denn?
Nein, du machst jetzt hier, du twitterst jetzt nicht unter meinem Account, du Pissnäcke. Das sag ich.
Das wird bestimmt der Tweet des Tages.
Warum bin ich da nicht früher drauf gekommen? Das
Tja.
Das ist super.
Was ist das?
Oh Mann, ey, wie lockt man dich denn da aus?
Ich sag dir, mit diesen Twitter-Accounts, das ist ja so eine Sache, ne? Ich hatte ja...
Wie lockt man dich denn da aus, Tim?
Du benutzt einfach nicht diese Twitter-Clients, die alle konfiguriert sind, sondern du gehst einfach auf die Webseite, Browser.
Ach so, ja, okay.
Browser, twitter.com, einloggen, yeah, Holgi, tralala.
Das ist kaputt. Das